Puls Spezial. Ich für Deutschland. Der lange Weg in den Bundestag.
Infos zur Bundestagswahl.
Freiburg aber jetzt auch noch, oder Traubenzucker.
Was, ein Bier habt ihr auch?
Ja, Bier hätten wir auch.
Dankeschön.
Bitteschön.
Eröffnungstag vom Rosenheimer Herbstfest Ende August. 30 Grad Hitze. Und Corbinian Gall von den Grünen verteilt Freibier und noch ein bisschen mehr mit seinen Helfern in der Fußgängerzone in Rosenheim.
Dann gibt es ein Programm dazu. Da sind die 10 wichtigsten Punkte drin. Und ich nur drauf. Und ein Bier hätten wir auch noch.
Bier?
Ja.
Gut. Corbinian verteilt also munter Flyer in der Innenstadt, auf denen ist sein Gesicht drauf und ein Kurzwahlprogramm von den Grünen drin. Denn Corbinian, der steckt mitten im Wahlkampf zur Bundestagswahl. Mit seinen 25 Jahren will er am 24. September für die Grünen ins Parlament einziehen. Und dafür könnte er bzw. seine Partei noch ein paar Stimmen gut gebrauchen.
Also für mich hört sich das ja danach an, als hätte er zumindest keine Probleme, sein Freibier loszuwerden. Aber ob sich die Leute auch für seine Politik interessieren, da bin ich mir unsicher.
Ja, manchmal muss man sich wahrscheinlich so einen kleinen Kniff ausdenken, gerade am Herbstfest, wenn dann die Leute vorbeilaufen, dass sie bei dir stehen bleiben und nicht direkt ins Festzelt gehen.
Ja, aber das ist eigentlich ganz schön ernüchternd. Schließlich will ja ein Politiker für seine Inhalte gewählt werden, nicht für das kühle Bier, das man verteilt, oder für die Sympathiepunkte, die man mit Wahlgeschenken sammelt. Aber vielleicht hast du recht, Wahlprogramme sind wahrscheinlich nicht der beste Köder für die meisten. Ich schätze mal, dass wir sowas heute noch öfter hören werden.
Genau, und damit sind wir mitten im Thema, dem Wahlkampf der Bundestagswahl 2017.
Puls Spezial. Ich für Deutschland. Der lange Weg in den Bundestag.
Ich glaube auch, dass ich für mich irgendwie ein bisschen so ein Lebensziel habe, am Ende auch was bewirkt zu haben, was irgendwie bleibt.
Die größte Baustelle ist für mich persönlich, dass das Vertrauen der Bürger wieder in die Politiker hergestellt wird.
Also das ist schon was, was man sich gut überlegen muss. Ich glaube, die meisten, und ich auch, wissen nicht so ganz, worauf sie sich einlassen.
Wenn man jammert und schimpft und sich von der Politik schlecht behandelt fühlt oder denkt, man könnte es besser, dann müssen wir es auch selber machen.
Wenn wir in einer Demokratie leben, dann müssen wir sie auch nutzen. Wir müssen sehen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir sie überhaupt nutzen können.
Ich glaube, dass heute die Politik von alten Menschen dominiert wird. Und wenn wir nicht versuchen, heute schon eine Stimme dagegen zu setzen, dann wird man in der Zukunft nicht mehr die Möglichkeit haben, sein eigenes Leben zu bestimmen.
Hallo und herzlich willkommen zum Puls-Spezial Ich für Deutschland, der lange Weg in den Bundestag mit Frank Seibert
und Tobias Henkenhoff.
Wir haben seit Ende letzten Jahres 6 Kandidaten aus Bayern im Wahlkampf zur Bundestagswahl begleitet. Von der CSU, der SPD, den Grünen, der Linken, der FDP und der AfD. Also all den größeren Parteien, bei denen es wahrscheinlich ist, dass sie ins Parlament kommen.
Aktuell ist genau eine Abgeordnete unter 30 im Parlament und 4 sind 30. Das heißt, da gibt es erheblichen Nachholbedarf. Aber dieses Jahr bewerben sich 4.828 Kandidaten für einen Sitz im Bundestag. Und das Durchschnittsalter ist, Frank, was schätzt du?
Ja, ich schätze mal so um die 50, vielleicht 55.
Nicht ganz so, der Durchschnittsbewerber ist 46,9 Jahre, aber eben trotzdem alt. Für unsere Sendung wollten wir deutlich jüngere Kandidaten auswählen. Junge Politiker, möglichst aus verschiedenen Regionen in Bayern, die auch gute Chancen haben, bei der Wahl gut abzuschneiden. Und am Ende vielleicht sogar in den Bundestag kommen. Wir wollen rausfinden, warum machen die das? Wie kommt man drauf, in den Bundestag zu wollen?
Wie sind die überhaupt Kandidaten für den Bundestag geworden und wie realistisch sehen sie ihre Chancen?
Und wir wollen euch erzählen, was heißt es eigentlich, Wahlkampf zu machen? Was steckt dahinter? Wie viel Zeit stecken die Kandidaten da rein? Und macht's irgendwie auch Spaß?
Auch wenn ihr überhaupt nichts davon mitbekommen habt, aber der Wahlkampf, der läuft eigentlich schon seit einer gefühlten Ewigkeit. Beziehungsweise der Vorwahlkampf. Einige merken zwar erst, dass Wahlkampf ist, wenn überall die Plakate hängen, die ersten richtigen Wahlkampfveranstaltungen, die gab es aber schon im letzten Jahr.
Zum Beispiel Anfang Dezember. Gedanklich versetzen wir uns nochmal zurück in die Weihnachtszeit, nach Oberfranken, Landkreis Coburg. Es ist ziemlich kalt.
Wir müssen zu diesem Kurhotel. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt, dass die alle schon weg sind. Aber das werden wir sehen.
Das ist Doris Aschenbrenner und wie man hört, ist sie ein bisschen spät dran und muss sich ziemlich beeilen. Die Doris, die ist 32, hat rötlich gefärbte Haare und trägt so einen Hosenanzug. Und Doris will, so wie alle unsere Kandidaten, die wir euch heute vorstellen, in den Bundestag. Und zwar für die SPD. Ihr Terminkalender ist schon Anfang Dezember voll mit Parteiterminen. Eigentlich im normalen Leben ist Doris Wissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt Robotik. Sie hat einen Doktor in Informatik. Und eines ihrer wichtigsten politischen Themen ist die Digitalisierung. Wen wundert's? Aber jetzt steht was ganz anderes auf dem Programm. Die Weihnachtsfeier der Arbeiterwohlfahrt Bad Rodach.
Oh, Weihnachtsfeier, das klingt nach Kaffeeklatsch für Ü-70-Jährige. So schön mit Gedicht vortragen und netten Kindern die Blockflöte spielen.
Genau so ungefähr kannst du dir jetzt vorstellen. So 40 ältere Damen und Herren sitzen hier an der Kaffeetafel in einem Kurhotel. Und eigentlich, Doris ist ja spät dran, ist die Feier schon fast zu Ende, als sie kommt.
Hallo, Entschuldigung für die Verspätung, hallo. Also tut mir echt leid, hallo. Ich bin jetzt die Bundestagskandidatin. Die Bundestagskandidatin. Hallo, habe ich es ja gerade noch geschafft zu Ihnen, hallo.
Das war nicht Ihr erster Termin an dem Tag und wie man hört, ist sie schon ziemlich gestresst. Dann kann sie sich irgendwann doch mal zum Kaffeeklatsch hinsetzen zu so einer alten Dame und wird ein bisschen geratscht. Aber dann hat die einen besonderen Wunsch an Doris. Halt dich fest.
O du Fröhliche, machen wir. Das kriegen wir alles hin.
O du Fröhliche, o du Selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Bravo, danke dir.
Auweia, was macht man nicht alles für die Wählergunst? Zu Beginn der Sendung haben wir ja schon von Corbinian gehört, von den Grünen, und wie er versucht, das Interesse mit Freibier auf sich zu ziehen. Und jetzt wird auch noch gesungen. Ist ja voller Einsatz.
Ja, auf jeden Fall. Aber die Ü70-Damen und Herren hier vor Ort, die sind jetzt erstmal zufrieden und machen sich langsam auf den Heimweg.
Okay, also ich könnte mir mit Anfang 30 wirklich eine angenehmere Sonntags-Nachmittagsbeschäftigung vorstellen als diesen Adventsnachmittag oder diese Weihnachtsfeier.
Ja, ich mir auch, aber für Doris gehören solche Auftritte einfach dazu. Das Singen ist dabei für uns vielleicht auch erstmal komisch.
Allerdings.
Aber Doris ist sich sicher, dass es gar nicht unwichtig war, erzählt sie mir beim Weggehen zum nächsten Termin.
Davon erzählen die sich stundenlang. Wenn du jetzt irgendwelche politische Inhalte erzählst, dann sagen sie, ein weiterer Politiker. Wenn du irgendwie singst, dann erzählen sie es überall weiter. Ich finde es krass. Also das ist der Vorteil, man wird als Mensch wahrgenommen einerseits. Andererseits ist den Leuten halt echt wichtiger, ob du gut singen kannst und wie deine Kinder heißen, als was du für politische Inhalte hast.
Puh, also das kann ich mir vorstellen, dass dich das nervt. Du stehst da für eine Partei, hast Ideen, wie du das Land verbessern würdest und dann hast du das Gefühl, am Ende zählt eher, ob du den richtigen Ton getroffen hast.
Ja, schon komisch, aber ich glaube, sie hat recht. An das Odo Fröhliche werden sich die Damen und Herren und die Wähler, die sie ja auch sind, auf jeden Fall erinnern.
Ja, und darum geht es ja auch häufig im Wahlkampf. Erstmal einen Eindruck hinterlassen, so, das ist das A und O, damit die Leute wissen, wer du bist.
Und die Doris, die ist recht kreativ, was den Wahlkampf angeht.
Ah ja, und inwiefern?
Zum Beispiel war ich mit ihr Ende April in Kronach auf der Nacht der Lichter. Das ist so ein Event, da wird die Altstadt so mit Lichtinstallationen angeleuchtet und gibt ein Feuerwerk und so weiter. Die Stadt ist auf den Beinen. Doris wollte bei der Nacht der Lichter auch leuchten. Und dafür hat sie sich was gebastelt.
Bin ich gespannt.
Sie hat sich selbst LED zusammengelötet, die ist ja Informatikerin, hat die in ein Kleid genäht und dann so programmiert mit irgendeiner Software, dass sie die Farbe wechseln und so blinken und so weiter. Informatikerin eben. Und auf dem Rücken, da gab es ein rot leuchtendes SPD-Logo und damit ist sie dann zu Kronach leuchtet, hat Luftballons verteilt und SPD-Sachen.
Wow. Also, die legt sich auf jeden Fall ordentlich ins Zeug und das passt auch zu der These, dass es im Wahlkampf erstmal darum geht, dass sich die Menschen in der Wahlkabine an dich erinnern sollen. Und naja, was denken die sich da wohl so? Aschenbrenner? War das nicht die, die so geleuchtet hat?
Ja, und ich glaube, du brauchst vor allem erstmal die Aufmerksamkeit der Leute und dann kannst du vielleicht auch mit ihnen über Politik reden.
Wahnsinn, da sieht man die ganzen Einschusslöcher.
Einschusslöcher? Habe ich das richtig gehört? Also, wo sind wir denn jetzt gelandet? Am ehemaligen Grenzstreifen oder was?
Ja, nicht ganz. Hier wird tatsächlich noch gekämpft. Wir sind unterwegs im Nordirak, in Kurdistan. Anfang April fährt eine schwer gesicherte Kolonne durchs Sinjar-Gebirge. Pickups mit kurdischen Peshmerga-Kämpfern auf der Ladefläche und Maschinenpistolen im Anschlag. Die begleiten das Fahrzeug von Tobias Zech. Tobi, der kommt aus Garching an der Alz, Landkreis Altötting, der ist 36 mittlerweile und Mitglied des Entwicklungshilfeausschusses im Bundestag.
Entwicklungshilfeausschuss heißt, er sitzt schon im Bundestag, oder?
Ja, und zwar für die CSU seit der letzten Wahl, also seit knapp 4 Jahren. Und auf der Reise jetzt will Tobi checken, wie ist die humanitäre Situation von den Flüchtlingen da vor Ort? und wo werden die Waffen eingesetzt, die Deutschland den kurdischen Peschmerga-Kämpfern für den Kampf gegen den IS, den Islamischen Staat, geliefert hat.
Ah, G36.
Alles deutsche Waffen. Could I make a photo of this G36? With the weapon? Yes. Thanks. Perfect.
Und was macht er da jetzt genau? Macht er jetzt Handyfotos oder wie?
Ja, Handyfotos von den Kämpfern mit den deutschen Waffen. Seine Ansicht ist, wenn es hier im Irak wieder sicher ist, dann kommen die Menschen erst gar nicht nach Europa und flüchten. Und das mit der Sicherheit ist tatsächlich noch ein größeres Problem. Die Krankenstation für Flüchtlinge, die wir da gerade besuchen und die auch mit den deutschen Waffen geschützt wird, die konnten auch die deutschen G36-Gewehre nicht schützen. Nur 2 Wochen nachdem wir dort waren, hat ein türkischer Luftangriff die Station versehentlich komplett zerstört. Also die gibt es jetzt nicht mehr.
Ja, aber das war ja eine ganz schön gefährliche Reise eigentlich. Und da hat sich Tobias sicher noch mehr angesehen, oder? Ich meine, man reist ja nicht einfach in den Irak, um sich einen Tag da aufzuhalten und haut dann wieder ab.
Da hat sich ganz viel angeschaut. Jetzt sind wir jedenfalls erstmal auf dem Weg in die Stadt Sinjar. Da haben 40.000 Menschen gelebt. Dann kam der Islamische Staat. In der Stadt, da herrscht gespenstische Ruhe, einfach weil hier niemand mehr wohnt. Alle Häuser sind kaputt. Man sieht hier und da tatsächlich sogar noch Bücher oder Puppen in den Trümmern liegen. Also es ist echt crazy.
Das ist unbelievable. Ja, das ist erschreckend. Ich habe sowas noch nie gesehen. Hier steht ja kein Stein mehr auf dem anderen. Da liegen überall noch Bücher drin, noch Schuhe. Eine komplette Auslöschung einer Stadt durch den IS. Das wird noch lange Zeit in Anspruch nehmen, das hier mit aufzubauen. Lange in Anspruch nehmen. Erschreckend.
Das war ja ein krasser Trip.
Auf jeden Fall. Und er hat sich dafür tatsächlich 100 Stunden Zeit genommen. Also Kurztrip in den Irak, Hinflug, einen Termin nach dem anderen absolviert, war direkt an der Front noch zum IS, hat sich mit vielen Lokalpolitikern getroffen, Flüchtlingscamp angeschaut, die Bundeswehr getroffen, die da Kämpfer ausbildet. Und dann geht's mitten in der Nacht wieder zurück nach Deutschland, weil am nächsten Tag um 12 steht der nächste Termin, Stichwort Betriebsrentenstärkungsgesetz.
Wow, krass, aber der ballert sich ja in seinem Kalender wirklich gut voll als Abgeordneter. Also inwiefern ist das jetzt überhaupt Wahlkampf, was er da tut?
Also vor Ort hat es natürlich erstmal nichts mit Wahlkampf zu tun. Da gibt es niemanden, der ihn wählen könnte, außer vielleicht ein paar Bundeswehrsoldaten. Und natürlich ging es da vor allem um Informationsbeschaffung für die Arbeit im Bundestag. Aber die Eindrücke der Reise wird er auch im Wahlkampf einsetzen. Zum Beispiel, kommen wir später noch dazu, bei einer Diskussionsveranstaltung im Asylhelferkreis Trostberg. Da kann man natürlich mit solchen Erfahrungen Eindruck machen.
Wie stehen denn eigentlich seine Chancen, wieder ins Parlament zu kommen? Als CSUler in Bayern sollte ja eigentlich eine sichere Sache sein, oder?
Sollte man meinen, ja, aber es ist ganz und gar nicht sicher, weil er hat keinen eigenen Wahlkreis, in dem er antreten kann. Das heißt, er kann nur über die Bundestagsliste der CSU reinkommen. Da braucht er einen guten Platz.
Moment, Wahlkreis, Landesliste, das ist dieses Ding mit Erst- und Zweitstimme, wenn ich mich richtig an den Sozialkundeunterricht erinnere, oder?
So ist es, genau. Es ist nicht ganz easy durchzublicken, aber eigentlich ist es doch relativ einfach. Erststimme, Zweitstimme, wir fangen mal an.
Also, mit der Erststimme auf meinem Wahlzettel kann ich direkt einen Kandidaten aus meinem Wahlkreis in den Bundestag schicken. Das wird auch als Direktmandat bezeichnet. Also derjenige, der in meinem Wahlkreis die meisten Erststimmen bekommt, der kriegt ein Mandat und darf dann ganz sicher nach Berlin.
Genau, und das ist nicht der einzige Weg ins Parlament. Mit der sogenannten Zweitstimme auf dem Stimmzettel wähle ich ja eine Partei. Linke, SPD, CSU, FDP, Grüne und so weiter und keine Einzelpersonen. Die Parteien legen dann im Vorhinein schon eine Liste intern fest mit einer richtigen Rangfolge von Politikern. Je nachdem, wie viel Prozent der Zweitstimmen dann die Partei im jeweiligen Bundesland kriegt, kann sie mehr oder weniger Abgeordnete aus dieser Rangliste dann nach Berlin schicken. Welchen Platz man auf der Liste bekommt, das ist ein recht kompliziertes Verfahren, ist auch bei den Parteien so ein bisschen unterschiedlich. Wichtig ist nur zu wissen, da wird in jeder Partei intern nochmal ordentlich gefightet. Also man kriegt es nicht einfach so. Jeder möchte natürlich einen der begehrten oberen Plätze klar.
Also von unseren bisherigen Kandidaten stellen sich Doris und Corbinian für einen Wahlkreis auf. Ich glaube, bei Corbinian ist es Rosenheim, richtig?
Jo.
Und bei Doris ist es Coburg?
Coburg-Kronach, genau. Und Tobias hat, wie gerade schon angedeutet, keinen eigenen Wahlkreis, in dem er kandidieren kann. Realistischerweise haben die anderen beiden Kandidaten, die wir bis jetzt gehört haben, aber kaum Chancen, ihren Wahlkreis zu gewinnen und damit das Direktmandat zu kriegen, weil Doris und Corbinian treten gegen einen CSUler an.
Und wenn ich mich recht erinnere, dann haben bei der letzten Bundestagswahl alle CSU-Direktkandidaten ihren Wahlkreis gewonnen. Also auch gut möglich, dass es dieses Jahr genauso läuft.
Und deswegen braucht Tobias eben einen sehr guten Listenplatz, das heißt also weit oben.
Und? Hat's geklappt?
Ja, ich war mit ihm auf der Aufstellungsversammlung der CSU in Germering und da wurde Tobias dann auf Platz 27 gewählt. Und er war da auch irgendwie recht zufrieden damit.
hervorragend gelaufen. Jetzt geht es mit voller Wucht in den Wald. Ja? Aber ich bin jetzt froh, dass die Ausgangslage geklärt ist.
Ja, also 27, Platz 27 klingt für mich erstmal gar nicht so schlecht.
Eigentlich ja, aber jetzt wird es kurz kompliziert, wenn man davon ausgeht, dass die CSU wie in der letzten Wahl alle Direktmandate holt. Also jeden Wahlkreis gewinnt, dann kann es sein, dass über die Liste gar keiner reinkommt oder vielleicht nur ein paar Leute. Und bei diesen Leuten, die kein Direktmandat haben, wäre Tobi dann Nummer 3.
Oh, das ist echt ein bisschen kompliziert, das Ganze mit dieser Liste und der Stimmverteilung. Aber um es abzukürzen, die CSU braucht also ein sehr gutes Ergebnis, dass Tobias wieder in den Bundestag kommt, oder?
So ist es.
Wir haben ja eben Doris und Corbinian kennengelernt von SPD und Grünen. Wie sind denn deren Chancen auf einen guten Listenplatz eigentlich?
Bei den Grünen war die Vergabe der Listenplätze schon im Dezember. Da können wir jetzt mal hautnah miterleben, wie das so läuft. Innerparteiliche Demokratie sozusagen.
So eine Aufstellungsversammlung ist immer auch so ein bisschen Lotteriespiel, gerade bei uns Grünen, wo das nicht so ist, dass so eine Liste vorher schon ausgeklüngelt wird. Da geht es dann schon noch viel darum, wie die Rede dann ist und wie die Stimmung irgendwie ist.
Also für Corbinian Gall aus Rosenheim steht jetzt heute viel auf dem Spiel. Je besser sein Listenplatz ist, desto besser sind die Chancen auf einen Sitz im Bundestag. Der ist ziemlich aufgeregt, er fiebert seiner Rede entgegen, mit der er sich auf dem Parteitag jetzt vorstellen kann und mit der bewirbt er sich auch um einen Platz.
Da würde mir ja die Muffe ordentlich gehen, immerhin will er ja unbedingt in den Bundestag und Platz 30, da wäre ganz schnell Ende Gelände.
Ja, Platz 30, also da braucht man gar nicht drüber reden, das ist sehr weit weg von den Plätzen, die die Grünen in Bayern bekommen. Aber Corbinian zieht sich auf jeden Fall, bevor er auf die Bühne gleich muss, mit einer Freundin in einen ruhigen Raum zurück und übt seine Rede nochmal.
Ob der Einstieg irgendwie funktioniert? Mhm. Wir müssen über Teer reden, liebe Freundinnen und Freunde. Mit Vernunft hat das, was der Teer-Despot Dobrindt derzeit in Berlin macht, jedoch gar nichts zu tun. Ich will die jungen Menschen in diesem Land dazu ermutigen, sich an Politik zu beteiligen, ihre Meinung zu sagen und zu wählen und für ihre Rechte zu streiten.
Es ist viel sicherer, wenn der Anfang irgendwie so durch ist. Mhm. Und ich glaube, wenn du da ein bisschen langsamer sprechen würdest, dann wäre es wahrscheinlich einfach.
Cool, dann würde ich sie vielleicht noch mal einmal langsamer versuchen.
Lasst uns über Teer reden, liebe Freundinnen und Freunde. Und der Teer-Despot, also ehrlich gesagt, ich finde, das ist jetzt kein Gewinnerthema so auf Anhieb.
Ja, aber Verkehrspolitik ist eben eines von seinen Themen. Er will jedenfalls gern auf Platz 12 der Landesliste der Grünen. Theoretisch kann sich bei so einer Aufstellungsversammlung jedes Grünen-Mitglied um jeden Platz bewerben, auch weiter vorne. Aber natürlich, realistischerweise musst du schon einigermaßen bekannt sein, wenn du vorne antreten willst. Corbinian zum Beispiel, das ist der Kandidat der Grünen Jugend, der Jugendorganisation der Grünen. Und der ist da schon viele Jahre aktiv.
Aber selbst mit Platz 12 sind doch seine Chancen nicht besonders riesig, in Bayern über die Liste in den Bundestag zu kommen, oder? Also über den Daumen gepeilt könnte man ja sagen, 12% der Zweitstimmen sind ungefähr 12 Plätze und normalerweise schneiden die Grünen eher unter den 10% ab.
Ja, auch die Umfragen gerade sind so, aber trotzdem umso wichtiger, dass wenigstens Platz 12 klappt. Letzte Anweisungen noch an die grüne Jugend.
Dazu schauen, dass hier oder hier geklatscht wird.
Und dann geht er langsam hoch auf die Bühne. Es sind so 300 Delegierte, vor denen er reden muss. Und er hat auf Platz 12 10 Gegenkandidaten und gilt nicht als Favorit.
Wir müssen über Teer reden, liebe Freundinnen und Freunde. Sinnlose Neubauprojekte wie B15N oder B26N oder die Milliarden, die dafür da sind, Schienen- und Bahnstrecken an den Bürgerinnen und Bürgern vorbeizubauen. Wer seine Verkehrspolitik als Kanalisation für rechte Ideologien im Land nutzt, dem empfehle ich einen Job in der Kläranlage, aber nicht im Bundesverkehrsministerium. Und deswegen bitte ich euch, gebt mir, gebt der Jugend eine Stimme auf dieser Bundestagsliste. Dankeschön.
Na, das klingt ja zumindest schon mal energischer als eben. Aber ob das reichen wird?
Ja, jetzt wird auf jeden Fall erstmal gewählt. Das Ergebnis?
Auf Karl Beer entfallen 173, auf Corbinian Gall 57.
Corbinian verliert also relativ deutlich. Jetzt will er es auf Platz 14 probieren.
Und auf Platz 13 nicht, weil der reserviert ist für alle Frauen, richtig?
So ist es bei den Grünen, genau. Diesmal auf Platz 14 gibt es 9 Gegenkandidaten. Und das Ergebnis der Wahl?
Auf Corbinian Gall kamen 147 Stimmen, auf Sascha Müller 116.
Na immerhin, also Platz 14.
Ja, Platz 14 ist jetzt fix, aber damit Corbinian in den Bundestag kommt, brauben die Grünen so 13-14%. Nach den bisherigen Umfragen ist es eher unwahrscheinlich und das weiß auch Corbinian. Aber er ist froh, dass die Ausgangslage jetzt mal geklärt ist Und natürlich muss er für so ein Ergebnis noch ganz schön kämpfen.
Wie sieht es eigentlich bei unserer Sängerin Doris von der SPD aus?
Ja, ist so eine ähnliche Situation wie beim Corbinian. Die hatte im Dezember auf Listenplatz 20 gehofft bei der Aufstellungsversammlung der Bayern-SPD. Da hätte es auch noch relativ realistische Chancen gegeben, reinzukommen mit 20 Plätzen. Ja, aber die SPD-Oberen, die bei der SPD einen Vorschlag für die Liste machen, die schlagen sie nur für Listenplatz 28 vor. Schuld ist unter anderem der Regionalproporz.
Der Regionalproporz.
Ja, schönes Wort. Das heißt eigentlich nichts anderes als, es geht darum, aus welchem Regierungsbezirk der Kandidat ist und weniger darum, welche fachliche Kompetenz jemand mitbringt. Und bei der Wahl dann wird der Platz bestätigt. Platz 28 kriegt die Doris. Und damit sie damit in den Bundestag kommt, bräuchte die SPD also grob gesagt mehr als 25% der Stimmen.
Also mich würde sowas ja hart aufregen. Ja? Da reißt du dir den Arsch auf bei so einer Weihnachtsfeier, bist jahrelang aktiv in der Partei und dann scheitert es an deinem Wohnort. Also anstatt mal eine junge und smarte Frau dahin zu stellen.
Ja, so läuft es leider. Und die Doris, die ist auch durchaus enttäuscht.
Es hat alles irgendwie nicht wirklich was gebracht, was wir jetzt noch versucht haben. Aber tatsächlich wird auch jetzt mein Wahlkampf ein bisschen anders sein. Also auch von der Menge von Dingen, die ich jetzt machen kann. Ne? Weil es ist halt jetzt unwahrscheinlicher geworden. Das ist sehr schade.
Die ist ja ganz schön geknickt. Hört sich sehr deprimiert an, die Doris. Aber das war jetzt schon Ende letzten Jahres. Da ging es ja noch nicht mal richtig los. Also ich habe den Eindruck, da muss man echt jede Menge Frustrationstoleranz mitbringen bei diesem Wahlkampfding. Mal interessieren sich die Leute mehr für dein Bier als für dich. Und dann musst du in der Partei auch noch vor anderen weichen, weil du aus dem falschen Kaff kommst.
Jo.
Also ich würde sagen, haken wir das ganze Prozedere mit den Listenplätzen mal ab und widmen uns mal einem weiteren Kandidaten.
Also zurück in den Wahlkampf. Wir sind im Auto, irgendwo in Oberfranken. Es liegt Schnee und es ist brutal kalt. Heilig Dreikönig, also der 6. Januar, wir fahren mit bei Christoph Steyer. Der will nach Bieberbach im Landkreis Coburg. Christoph, der ist 25, ist dort als Redner eingeladen. Der will seine Bekanntheit bayernweit steigern, unter anderem bei dem Termin. Er will auch in den Bundestag, klar, und zwar für die Alternative für Deutschland.
Ich glaube, das wird hoffentlich ein gutes Spagat aus Vorstellung und gleichzeitig auch so, ich nenne es mal Anheizen. Ja? Anheizen für den Bundestagswahlkampf und vielleicht auch noch die Interessenten, die dieses Fünkchen mitgeben, die sagen, sie wissen noch nicht ganz, ob sie die AfD wählen.
So, und was ist der Christoph jetzt für einer?
Christoph, der ist Bankkaufmann gelernt und studiert gerade berufsbegleitend BWL. Er hat einen Trachtenjanker über seinem Hemd und die Haare sitzen perfekt gegelt und gerade kommt er so an seinem Ziel an. Die Veranstaltung findet im einzigen Gasthaus am Ort statt. Der Saal des Landgasthauses ist, ich sag mal, rustikal. In der Mitte gibt's einen kleinen Ofen, der mit Holz geschürt wird und der auch die einzige Heizung ist in dem ganzen Saal. Vorne gibt's eine kleine Bühne und sonst Biertischgarnituren. Alles ist blau und rot geschmückt. AfD-Farben, Flyer und Aufsteller mit Parteienwerbung überall.
Also richtig gemütlich.
Ja. Hier soll jedenfalls Christoph gleich die erste Rede des Abends halten. Eingeladen hat ihn Martin Böhm, der ist der Wahlkreiskandidat der AfD vor Ort.
Wie viel lang brauchst du?
18 Minuten.
Oha, das ist ja gut, echt?
Ha?
So genau weißt du das?
Ja, Pi mal Daumen, kommt darauf an, wie viel sie klatschen.
Ja, 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 viel, klar, eine Stimmung.
So knapp 100 Parteimitglieder und Interessierte haben den Saal gut gefüllt und Christoph will gleich diese Besucher für sich begeistern. Er geht auf die Bühne und startet seine Rede.
Der Titel meines Vortrages lautet: Warum ist die Jugend für die AfD so wichtig? Und in diesem Zusammenhang möchte ich Ihnen erklären, warum die AfD die einzig wählbare Partei 2017 zur Bundestagswahl ist.
Also, ich finde, am Anfang klingt die Crowd jetzt noch nicht so begeistert.
Richtig, ja, die schauen eher auf den Schweinebraten vor sich, den es da auch gibt, als auf die Bühne zu Christoph.
Politiker der Altparteien wollen uns doch immer noch weismachen, wir brauchen Zuwanderung. Denn es kommen nur und ausschließlich gut ausgebildete, motivierte Ärzte oder Ingenieure. Meine Parteikollegen und ich werden sich dafür einsetzen, dass wieder Politik fürs Volk, und zwar ausschließlich fürs Volk gemacht wird. Vielen Dank.
Ja gut, und am Ende gibt es dann doch Applaus, weil er dann die richtigen Themen trifft und Christoph ist auch mit sich zufrieden. Direkt nach der Rede ist erstmal Pause und er stellt sich den Fragen des Publikums, die da so rumschwirren. Eine Frau, so um die 50, kommt auf ihn zu.
Aber ich habe eine Frage.
Gerne.
Diese Ausländer alle, diese Flüchtlinge.
Migranten, ja.
Deutsche Ausweise kriegen. Dürfen die 2017 wählen?
Also so schnell bekommen die keine deutsche Ausweise. Erstmal bekommen sie einen Aufenthaltstitel über 3 Jahre, wenn sie anerkannt sind.
Also das geht nicht, dass die 2017 mitwählen dürfen?
Nein, das geht definitiv nicht. Also Stand jetzt, das muss man immer sagen, Stand jetzt. Man weiß natürlich nie, wie sich die rechtliche Lage da auch ändert. Es kann natürlich sein, dass die Leute, dass die Politik sagt oder die Eliten sagen, pass mal auf, wir brauchen neue Wähler, dann senken wir einfach da die Standards dafür. Und dann kann das natürlich passieren, aber Stand jetzt ist es nicht so.
Okay, das ist schon echt hart, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Also keine einzige Partei und auch sonst irgendwer hat damals im Januar und natürlich auch heute nicht geplant, dass das passieren könnte.
Ja, das spielt da ganz schön mit der Angst von der Frau, finde ich.
Kann man so sagen, ja. Jedenfalls nach knapp 3 Stunden ist die Veranstaltung vorbei. Christoph Steyer geht zu seinem Auto und er zieht Bilanz.
Ich glaube, ich habe sehr viel Zuspruch von den Leuten auch wirklich bekommen, weil die gesagt haben, ja, super, was du gesagt hast, super, für was du stehst. Ja, aber es ist natürlich ein sehr anstrengender Tag und es ist und bleibt ein weiterhin sehr anstrengender Wahlkampf. Aber ich freue mich wirklich.
Aber dieser Wahlkampf wird für Christoph in ein paar Wochen vorüber sein.
What? Wie kommt das denn jetzt?
Ja, das verkündet er offiziell Ende März bei einer Podiumsdiskussion der AfD in München. Normalerweise sind solche Veranstaltungen ein Highlight für ihn. So Diskussion, AfD und so weiter. Dafür lebt er seit 2 Jahren. Heute hat er eine traurige Mitteilung.
Ich bin Direktkandidat, oder besser gesagt war es. Ich habe mein Amt niedergelegt. Hat den Hintergrund, und das möchte ich auch ganz offen und ehrlich ansprechen, da meine Freundin letzte Woche Diagnose auf Brustkrebs bekommen hat. Und ich mit ihr zusammen festgestellt habe, dass es dahingehend das Beste ist, dass ich mir auch eine politische Auszeit gönne, um einfach auch für sie da zu sein. Sie braucht mich jetzt mehr denn je und das lässt sich nicht vereinbaren mit Auftritten.
Ja, krass. Also das ist auf jeden Fall Respekt für die Entscheidung. Ich glaube, es gibt auch wesentlich Wichtigeres als Politiker sein.
Und auf jeden Fall, dass er da jetzt seinen Kampf irgendwie um Plätze und 2 Jahre Engagement für die Partei dann aufgibt für seine Freundin. Ich finde es gut. Ich habe dir jetzt schon einiges erzählt, was ich so mit den Kandidaten erlebt habe, Frank. Jetzt bist du mal dran. FDP, glaube ich, oder?
Ja, richtig, genau. Ich habe bei der FDP in Bayern mal angerufen und nachgefragt, wer ist bei euch denn ein realistischer Kandidat für den Bundestag und dazu noch jung? Da gab es dann eine sehr schnelle und eine sehr eindeutige Antwort, Lukas Köhler.
Im Moment sind die ja nicht im Bundestag, genau, und versuchen jetzt wieder reinzukommen.
Die sind rausgeflogen im letzten Mal, genau, und sind jetzt gerade wieder auf der Überholspur, wenn man so will, und den Umfrageergebnissen glauben kann. Der Lukas Köhler, der ist 30, ist junger Vater und arbeitet eigentlich als Geschäftsführer und Dozent am Institut für Umweltethik, beschäftigt sich also so mit Themen Ökologie, Nachhaltigkeit, Klimawandel und wie wir unseren Planeten nutzen sollten, damit ihn zukünftige Generationen genauso genießen können wie wir. Getroffen habe ich ihn in einer Münchner Fußgängerzone. In seiner Hand ein Megafon. Hinter ihm hat er Kartons gestapelt, auf denen Euroscheine kleben. Genau dieser Geldberg, der soll die Staatsverschuldung, also einen riesigen Schuldenberg, darstellen.
Okay, ernsthaft, das klingt eher so nach einer Kunstperformance in der Fußgängerzone.
So ähnlich kam es mir eigentlich auch vor.
Wir müssen Politik neu denken. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir alle Generationen an einen Tisch bringen und wie wir die Leute dazu bewegen, auch wieder generationengerecht sich Gedanken darüber zu machen, wie Politik ausgestaltet. Die Schuldenbremse ist dazu ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Denn diese
da ist Lukas voll in seinem Element. Eines seiner Lieblingsthemen ist nämlich Generationengerechtigkeit. Lukas trägt eine schwarze Brille, ein etwas faltiges Hemd, eher ausgelatschte Schuhe. Und neben ihm, da hält eine junge Frau aus seinem Wahlkampfteam ein gelbes Schild in der Hand. Schuldenbremse jetzt steht da drauf. Und Lukas kritisiert in seiner Rede, dass künftige Generationen die Schulden begleichen müssen, die wir heute machen. Und nachdem Lukas und 3 seiner Mitstreiter kurze Vorträge gehalten haben, reißen sie dann auch symbolisch den Schuldenberg ein.
Okay.
1, 2 und der Schuldenberg muss weg.
Also um Lukas rum stehen vor allem Mitglieder der jungen Liberalen. Es bleiben eigentlich wirklich nur sehr wenige Menschen stehen und hören zu. Die politischen Forderungen gehen so ein bisschen unter im Glockenläuten des Marienplatzes.
Also ich würde, glaube ich, auch nicht stehen bleiben in der Fußgängerzone, egal welche Partei. Würdest du sagen, die Aktion hat ihr Ziel verfehlt?
Naja, also ich habe das auch erst so wahrgenommen. Das Megafon war sehr leise und auch weil keiner stehen geblieben ist, dachte ich, das verpufft doch einfach. FDPler Lukas, der sieht das aber ganz anders, den stört es gar nicht.
Man muss natürlich auch sehen, dass bei sowas immer auch nochmal Bilder und solche Sachen wichtig sind. Wir richten uns ja gerade mit solchen Aktionen stark an junge Menschen und die meisten findet man nicht eben Dienstagabends 5 Uhr Fußgängerzone, sondern Dienstagabend 19 Uhr Facebook.
Ja, damit möglichst viele aus der Zielgruppe auch die Aktion mitbekommen, streamt einer aus dem Team nämlich die Aktion live und die anderen machen Fotos.
Ja gut, aber wie viele Leute schauen das dann an? Und der Facebook-Algorithmus zeigt es dann doch eher Leuten an, die FDP-nah sind oder Mitglied.
Ja. Ah ja, also ich glaube auch, der Effekt, der ist tatsächlich überschaubar von diesem Livestream.
Mal was ganz anderes, der Lukas, so wie du ihn beschreibst, Themen Umwelt, Generationengerechtigkeit und auch vom Aussehen her, könnte man jetzt eher meinen, der ist ein Grüner, oder?
Ja, finde ich auch. Und ein Mitglied seines Kampagnenteams hat mir dazu einen ganz lustigen Vergleich gegeben.
Ich würde ihn als Einhorn beschreiben fast. Also er ist ein liberaler Politiker, der sich um Umweltpolitik kümmert. Grundsätzlich ist es wichtig, dass auch die Umweltpolitik mal von der liberalen Seite angeschaut wird und nicht nur von den anderen Parteien.
Und wie stehen die Chancen für das erste Einhorn im Bundestag?
Ja, im Grunde sieht es eigentlich ziemlich gut aus für ihn. Ich würde sogar sagen, sehr gut. Auch wenn Lukas das ein bisschen im Understatement verpackt.
Ich bin auf Listenplatz 6 der Bayerischen Landesliste der FDP. Das heißt, wir brauchen irgendwie 5,6%, um reinzukommen. Ich sag mal, wenn die FDP es schafft, und da müssen wir noch ordentlich dran arbeiten, aber wenn die FDP es schafft, reinzukommen, dann sind meine Chancen relativ gut, würde ich sagen.
Ich glaube, man kann sagen, sie sind sehr gut, wenn die Umfragen stimmen. Da liegt die FDP nämlich immer so bei 8-9%.
Genau, aber falls es eben nicht klappen sollte, hat Lukas immer noch einen Plan B. Dann bleibt er einfach an der Uni und forscht weiter zum Thema Umwelt.
Okay, jetzt fehlt uns noch einer von der Linkspartei, würde ich sagen.
Genau, und wir bewegen uns ja auch immer weiter Richtung Wahl. Und den Kandidaten habe ich tatsächlich auch vor gar nicht allzu langer Zeit getroffen. Und zwar ist das Artesh Gürpiner. Artesh ist 32 Jahre alt und arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Partei Die Linke. Und die sagt von sich selbst ja immer ausdrücklich, dass sie sich besonders um soziale Themen kümmern.
Das sagen ja aber eigentlich alle Parteien, oder?
Sagen alle. Die Linke proklamiert es für sich besonders. Da passt der Treffpunkt mit Artesh natürlich wie die Faust aufs Auge.
Ja, wir sind heute am Schwabinger Krankenhaus, weil eines unserer zentralen Punkte ist die Entlastung in der Pflege. Also mehr Personal in der Pflege, also in den Kliniken, aber auch in Seniorenheimen und so weiter und so fort. Und da wollen wir jetzt, also wir wollen jetzt nicht nur Infostände machen irgendwie am Marienplatz, sondern wir sagen halt, wir gehen direkt nach draußen dort, wo es eben brennt und wo es wehtut und wo wir natürlich auch unsere Themen setzen können.
Die Linke will mit diesem Stand vor dem Krankenhaus in München die Pflegekräfte unterstützen. Artesh will damit helfen, die Mitarbeiter zu ermutigen, dass die ihre Bedürfnisse ansprechen und auch für bessere Bedingungen kämpfen. Und sie wollen bei den Besuchern und Patienten für mehr Verständnis werben. Der Artesh, der verteilt da so mit seinen Wahlhelfern Flyer der Pflegekräfte.
Flyer von den Pflegekräften oder von sich? Also macht er jetzt da Wahlkampf in eigener Sache? Oder?
Nee, der macht das beides. Er verbindet das nur. Auf der einen Seite macht er Werbung für die Sache und auf der anderen Seite verbindet er es mit seiner Person. Den Leuten, die interessiert waren, hat er dann auch Flyer von sich in die Hand gedrückt oder Brillenputztücher oder Feuerzeuge der Linken. An dem Nachmittag war aber extrem wenig los und mein Eindruck, so viele hat er damit nicht gerade erreicht.
Okay, Pflege ist klar ein wichtiges Thema, aber junge Wähler kann er wahrscheinlich damit nicht so wirklich hinterm Ofen vorlocken. Wie versucht er denn bei den jungen Wählern anzukommen?
Das habe ich ihn auch gefragt. Jetzt ist Urlaubszeit, meinte er, das ist immer ein bisschen schwerer. Aber versuchen tut das natürlich trotzdem.
Wir waren vor den Unis, versuchen auch sozusagen in die Freizeitstätten zu gehen. Wir machen auch sowas, eine Kneipentour, 48-Stunden-Wahlkampf, solche Sachen machen wir alles. Aber ich glaube, es ist auch also wichtig, direkt zu den Leuten dann zu gehen. So, es gab Studentendiskussionen, Massmann-Wohnheim, eine Podiumsdiskussion, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, weil die tatsächlich uns überproportional wählen.
Artesh kandidiert für den Münchner Norden. Der Wahlkreis, der für die Linke mit am interessantesten ist, wie er sagt, weil er recht durchgemischt ist. Da gibt es Studenten, da gibt es reiche Viertel wie Schwabing, aber eben auch Menschen, die von ihrem Lohn überhaupt nicht gut leben können. Und die will er auch erreichen, weil die Linke da bisher eher schwach vertreten ist.
Eigentlich ein Publikum, das Linke wählen könnte. Wo und wie will er die erreichen?
Na, er meint, das Allheilmittel der letzten Jahre waren die sozialen Netzwerke, all diese ganzen Facebook-Kampagnen. Aber davon ist er jetzt ein bisschen abgekommen.
Was wir jetzt überlegt haben, und da sind wir auch nicht die Einzigen, ist, dass wir Haustürbesuch machen. Das ist auch so ein Ding, was aus den USA kommt, was aber wirklich spannend ist, weil du mal deine eigenen Nachbarn kennenlernst. Und das ist der Unterschied zu Facebook. Also ich weiß quasi, was mein Kumpel, den ich irgendwie, mit dem ich Erasmus in Griechenland gemacht habe, was der morgens auf dem Brötchen isst, weil der meint, davon ein Foto machen zu müssen. Aber ich weiß nicht, was mein Nachbar denkt. So, und auf die Leute zuzugehen, das ist der neue Schritt.
Also insgesamt geht es darum, mal aus seiner Blase rauszukommen und die Leute, die nicht so netzaffin sind, direkt anzusprechen.
Und an der Haustür kann man ja auch schlecht ausweichen.
Ja, das stimmt. Dafür haben die auch ein sogenanntes Mapping gemacht. Also die haben sich genau angeschaut, wo es Sinn macht, vorbeizugehen.
Eine Analyse in Auftrag gegeben, oder?
Genau, die haben sich richtig anzeigen lassen, wo gibt es besonders viele linken Wähler und wo gibt es wenig Wahlbeteiligung. Es geht also darum, die zu mobilisieren, die grundsätzlich links wählen wollen, die aber vielleicht nicht wirklich am 24. September zur Urne pilgern.
Insofern ja ganz gut, weil den Politikern wird ja immer vorgeworfen, dass sie so weit weg sind von uns Bürgern. Und da kann dann jeder irgendwie sagen, was ihm auf dem Herzen liegt, welches Thema ihn nervt und so weiter. Klar.
Also finde ich auch super, wenn die einfach mal in die Wohnungen gehen und diskutieren und die Leute einfach so spüren, der Politiker, der ist nicht so weit weg, sondern er ist einfach hier.
Und dann kann man entscheiden, mag ich ihn oder mag ich nicht und mag ich das, was er sagt. Die anderen Kandidaten, die wir begleiten, die machen auch gerade jetzt in diesen Tagen genau diesen Haustürwahlkampf, gehen von Haus zu Haus, verteilen da Semmeln, Brötchen oder verteilen Wasserbälle. Also versuchen, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Das ist mühsam, aber ich glaube, sie versuchen zumindest auf diese Art auch grundsätzlich ein bisschen Vertrauen in die Politiker zurückzugewinnen, weil darum ist es ja nicht so gut bestellt.
Nee, das können die echt ganz gut gebrauchen, gerade im Moment.
Wie sieht's bei den Ambitionen von Artisch aus? Kommt der rein in den Bundestag?
Naja, sagen wir mal so, Atash sieht seine Chancen eher realistisch.
Also ich denke, ich werde am 25. September meinen Geburtstag feiern, aber nicht den Einzug in den Bundestag als Direktkandidat des Münchner Nordens. Aber ich hoffe, dass die Partei, dafür streite ich auch, dass die Partei auf 5% in Bayern kommt.
Atash macht Wahlkampf, obwohl er persönlich eigentlich überhaupt keine Chance hat. Bevor der Wahlkampf so richtig in die heiße Phase geht, haben die Kandidaten schon einiges hinter sich. Eigentlich fast immer mehrere Jahre Engagement in der Partei. Dann wird erst geklärt, welchen Listenplatz bekommen sie. Und immer wieder sind es ja auch super frustrierende Momente, wenn du dich so an die Wähler anbiedern musst, bei Infoständen, in Fußgängerzonen, auf Feiern. Und das in einem Alter, in dem man echt lieber mit seinen Freunden abhängen will, als jetzt irgendwie mit Omas auf einer Weihnachtsfeier.
Ich habe mich tatsächlich bei vielen dieser Termine gefragt, warum tun die sich das an? Warum machen die das? Und natürlich haben wir das auch alle Kandidaten gefragt.
Genau, und Atash, als er da vor dem Münchner Krankenhaus stand, da hat er eine ganz klare Erklärung gehabt.
Die jungen Leute hatten vielleicht vor längerer Zeit noch gesagt, Politik ist jetzt nicht so interessant für mich. Und jetzt merken sie aber, wenn sie nichts tun, dann geht es halt in die falsche Richtung. Und deswegen ist wichtig, dass natürlich auch dementsprechend auf der anderen Seite, sozusagen auf dem gewählt werden, Leute sind, die sagen, wir sind auch erst 25, 26 oder 30 und wollen trotzdem uns dafür einsetzen, dass sich was ändert.
Und Atash sagt eben auch, wir sind die Generation, deren Kinder im 22. Jahrhundert noch leben werden. Und deshalb sind wir auch diejenigen, die sich darüber Gedanken machen müssen, mehr als alle anderen, wie die Welt dann aussehen wird. Und Lukas von der FDP, der meint:
Ich glaube, dass heute die Politik von alten Menschen dominiert wird. Und wenn wir nicht versuchen, heute schon eine Stimme dagegen zu setzen, dann wird man in der Zukunft nicht mehr die Möglichkeit haben, sein eigenes Leben zu bestimmen.
Wir haben ja zum Beginn der Sendung schon gesagt, dass von den 630 Abgeordneten in Berlin nur extrem wenige unter 30 oder 30 sind. Von daher ist es natürlich super wichtig, dass auch die junge Generation vertreten wird. Und das sehen eigentlich auch alle Kandidaten, die wir getroffen haben, auch so.
Und was auch alle sagen, was du auf jeden Fall mitbringen musst, ist eine große Portion Idealismus. Und sie wollen alle auf irgendeine Art und Weise die Welt verändern. Im Großen und im Kleinen.
Und wenn man sieht, wie zäh diese Prozesse sind, hier noch eine Mitgliederversammlung, da noch eine Podiumsdiskussion, hier noch Hände schütteln, da wird man beschimpft, weil man in der falschen Partei ist oder die Partei die falsche Politik macht, dann denke ich mir manchmal, ist es das echt wert? Ich meine, wer schreibt seinem Politiker denn mal einen Brief mit den Zeilen "Danke für dieses Gesetz"? Also ich schätze, die Hassmails überwiegen.
Und vielleicht ist ja auch echt was dran, die Kandidaten wollen halt was verändern. Ich habe jetzt tatsächlich auch mehr Respekt vor der Aufgabe. Ich habe gesehen, wie viel Zeit da drauf geht. Zeit, die in der Regel niemand honoriert. Corbinian von den Grünen zum Beispiel, der studiert dann noch Soziologie. Der hat mir erzählt, dass er häufiger mal auf Partys früher nach Hause geht, weil er irgendwie noch eine Rede schreiben muss, weil er was vorbereiten muss. Und das eigentlich nur für die Politik.
Ja, und was wir bisher noch gar nicht angesprochen haben, die eigenen Leute muss man ja auch noch motivieren. Also einen Wahlkampf kann der Kandidat alleine gar nicht stemmen.
Ja, klar, die brauchen Helfer. Doris von der SPD zum Beispiel, die muss ihre Helfer motivieren, dass sie für sie Wahlkampf machen. Für sie selbst, für besseres Ergebnis. Zum Beispiel schon im Dezember geht sie dann auf die Weihnachtsmärkte, wo die SPD-Ortsvereine so einen Stand haben und dann Glühwein ausschenken und so weiter. Zum Beispiel in Niederfüllbach in Oberfranken.
Man muss ja überlegen, die stehen seit eins bei der Kälte jetzt draußen und verkaufen Glühwein, damit die SPD mehr Geld hat. So, im Prinzip ist das der Grund. Und das ist einfach eine tolle Sache. Und dann gehört man auch, muss man auch nochmal sagen, hey, cool, dass ihr das macht, danke, deswegen komme ich vorbei. Das ist der Hintergrund.
Das ist schon krass, wie viele Helfer da eigentlich dahinter steckt, wie viel Engagement. Ich hatte aber auch das Gefühl, dass alle Kandidaten das sehr zu schätzen wissen. Und Atesh sagt das auch noch sehr deutlich.
Wo ich am meisten Respekt vor habe, sind bei uns tatsächlich die Leute, die das Ganze fast jeden Tag ehrenamtlich machen. Also die tatsächlich auch erst seit einem Jahr dabei sind. Es gibt einen konkreten, den ich gerade im Auge habe, der verteilt jetzt jedes Mal, wenn die Zeitungen da sind, 8000 Stück bei sich. So, und läuft einfach rum und macht das einfach ohne. Der hat natürlich überhaupt keine Ambitionen. Der sagt einfach, er will das tun, er findet es wichtig, es zu tun.
Die machen das komplett aus eigenem Antrieb und weil ihnen die Sache wichtig ist. Tobi, wir waren jetzt lange unterwegs im Wahlkampf, jetzt rückt die Bundestagswahl immer näher. Wie geht's denn jetzt eigentlich der Doris, wo sie ja mit ihrem Listenplatz 28 nicht so die Mega-Chancen hat?
Wir springen nach Coburg, Anfang Juli. Für die SPD-Lerin Doris steht an diesem Tag eine Podiumsdiskussion an. Da kommen alle Kandidaten der anderen Parteien in ihrem Wahlkreis. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat sie eingeladen.
Gewerkschaft und SPD, na, das dürfte ja eigentlich ein Heimspiel sein.
Eigentlich ja, historisch gesehen auf jeden Fall. Arbeiterpartei, SPD, Gewerkschaft, die waren immer eng. Aber in der Zeit von Gerhard Schröder haben die sich ein bisschen voneinander entfernt. Die Agenda 2010 von Schröder damals hat viele Dinge gebracht, die die Gewerkschaften überhaupt nicht mochten. Und das weiß natürlich auch die Doris.
Es gibt also Leute, die sind ultra frustriert, auch von der SPD. Da bin ich mal gespannt, wie so ein bisschen die Gesamtstimmung ist.
In dem Saal, da sitzen so 80 Leute und nach einer kurzen Vorstellungsrunde vom Moderator können die Besucher Fragen stellen. Rente ist ein großes Thema, Zukunft der Arbeit. Das sind alles Themen, wo sich die Doris wacker schlägt. Dann kommen die kritischen Punkte für sie, zum Beispiel das Thema Leiharbeit.
Wo bleibt denn die Würde, die uns im Grundgesetz garantiert ist, wenn jemand so als Verfügungsmasse benutzt wird, heute da, ein halbes Jahr später da? Wie soll der eine Familie gründen, wie soll der seine Zukunft planen? Und
danke für die Frage. Die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung ist Position der SPD im Wahlprogramm. Und wir sind ebenfalls dafür, dass Leiharbeitnehmer vom ersten Tag genauso vergütet werden. Und dann hoffe ich, dass die Leiharbeit das wird, was sie eigentlich ursprünglich mal hätte sein sollen. Nämlich nur eine Abfederung von gerade mal Überbeschäftigung und irgendwas und nicht irgendwie Arbeitnehmer zweiter Klasse.
Oh, das ist ja eher ein verhaltener Applaus.
Einer klatscht. Und dann kommt auch noch René Hähnlein von der Linkspartei.
Ich sehe da wirklich kein Problem dabei, die Leiharbeit in dieser Form, wie sie aktuell existiert, wieder abzuschaffen über die entsprechende Bundesgesetzgebung.
Ja, und der hat das Publikum damit ziemlich auf seiner Seite, wie es scheint.
Auf jeden Fall. Und auch beim Thema Mindestlohn punktet der Kandidat der Linkspartei. Nach der Veranstaltung ist die Doris dann auch nicht zufrieden, wie die Veranstaltung gelaufen ist. Verbiegen will sie sich aber nicht, sagt sie.
Du hast das Problem, die wissen eh alle schon, wen sie wählen. Das merkt man auch. Und du hast halt ganz viel Unzufriedenheit mit der alten SPD-Politik. Die kriege ich jetzt nicht weg. Und was ich halt nicht kann, ist einfach den Leuten einfach alles zu versprechen, was sie jetzt fordern. Das geht nicht. Ich kann nicht einfach sagen, okay, ich mache die Welt irgendwie gut oder so. Das will ich nicht. Das ist unehrlich.
Auch wenn die Doris jetzt so ein bisschen traurig klingt, finde ich es eigentlich ja ganz gut, wenn sie bei ihrem Standpunkt bleibt. Und vorhin hast du angedeutet, dass auch Tobias vor einem sehr schwierigen Termin steht.
Ja, mit dem sind wir jetzt gerade auf dem Weg zum Asylhelferkreis Trostberg. Und da geht es vor allem um ein Thema.
Das Thema Abschiebungen, das ist ja kein Gewinnerthema. Das ist auch kein schönes Thema. Kein Mensch will abschieben. Ja? Also uns wäre ja, das ist ja die Ultima Ratio. Aber es ist halt notwendig, dass man es tut. Und natürlich gibt es da unterschiedliche Auffassungen.
Ja, da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Und mit seiner wird er gleich ziemlich anecken.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Dass die Ehrenamtlichen im Asylhelferkreis eine andere Position haben als Tobias Zech.
Ja, er weiß es auch. Aber trotzdem stellt er sich der Diskussion. Er startet jedenfalls mit einem kurzen Vortrag. Daten und Fakten zu Flüchtlingszahlen, zur Anerkennungsquote von Asylverfahren und so weiter. Und er erzählt von seinen Reisen.
Ich bin sehr viel unterwegs. Vor 3 Monaten im Irak haben uns da die Lage vor Ort auch direkt an der Front angeguckt zum IS.
Ah, okay. Jetzt verstehe ich. Wir haben ja vorhin gehört, dass er da im Irak unterwegs war. Und du hast sowas gesagt wie, dass er das später noch im Wahlkampf einsetzen wird.
Genau. Und das ist eben heute. Und von der zerstörten Stadt Sinjar, wo wir dabei waren, hat er auch Fotos mitgebracht.
Und auf die Frage, was macht der IS in Ortschaften, die er erreicht hat, das ist Sinjar. Da ist kein Stein mehr auf dem anderen. Keiner. So sieht Krieg aus.
Und mit seinen Besuchen vor Ort kann Tobias da auf jeden Fall punkten.
Also ich finde das erstmal bewundernswert, wenn Sie da runterfahren. Hut ab, was Sie da leisten. Ich glaube, das war es doch, muss man so sagen. Bin auch der Meinung, viele anderen sitzen am Schreibtisch. Es hat mal einen sehr interessanten Eindruck gegeben.
Smarter Schachzug. Das war also doch recht wichtig für den Wahlkampf, da runterzufahren. Immerhin kann ja nicht jeder von sich behaupten, den Schrecken des IS mit eigenen Augen gesehen zu haben.
Das schon, aber dann kommen die inhaltlichen Fragen vor Ort. Da sind die ehrenamtlichen Helfer dann ganz schnell auf 180. Sie betreuen hier seit Jahren vor allem junge Afghanen und da gibt es immer wieder Ärger mit Asylverfahren und eben mit Abschiebungen.
Ich verstehe nicht, warum werden diese Leute jetzt alle mit einem negativen Bescheid zu Hause überrascht? Was hat das mit Integration zum tun, Herr Zech?
Also alle werden nicht zu Hause haben, weil die Anerkennungsquote Afghanistan ist über 50%.
Wenn das UNHCR sagt, es geht nicht, warum muss man dann sagen, nein, wir schirmen aber trotzdem weiter ab?
Und nicht, dass Sie persönlich...
Klar, ich werde alles beantworten. Ich werde auch alles beantworten. So. Ich warte wie alle anderen auch ab. Was macht die Lagebeurteilung? Lässt eine Lagebeurteilung in bestimmte Teilbereiche Sicherheit zu, dann werden wir in diese Teilbereiche auch abschieben.
Oh, da geht's ja ganz schön heiß her.
Auf jeden Fall. Und das Ganze geht 3 Stunden und er hat sich wieder einen vermeintlich freien Abend mit Wahlkampf um die Ohren geschlagen. Und das war jetzt ja nicht sogar eine angenehme Veranstaltung. Um 11:30 geht's dann ab nach Hause.
Natürlich hat es eine Wirkung jetzt im Wahljahr, wie bei so einem wichtigen Thema wie Flucht und Migration, sich ein Vertreter der Regierungspartei auch zur Diskussion stellt. Ich habe die Position der CSU dargelegt, die ich auch in dieser Frage zu 100% meine eigene nenne. Manche können damit leben, ja, manche sehen es anders, aber das ist Demokratie.
Na, und Demokratie heißt eben auch manchmal richtig schön streiten. Bevor man diskutieren kann, muss man erstmal an die Leute rankommen. Zum Beispiel in der Fußgängerzone. Apropos, was macht denn eigentlich unser Freibier von den Grünen? Ganz zu Beginn haben wir doch gehört, dass Corbinian da in Rosenheim beim Herbstfest versucht hat, Leute für sich zu gewinnen.
Ja, ja, das Freibier. Der Corbinian, der zapft fleißig und verteilt das Bier und verteilt natürlich auch Flyer an die Passanten. Und auf dem Flyer, da ist sein Gesicht drauf. Für ihn ist es fast ein bisschen unangenehm.
Also ich glaube, wenn es jetzt nicht irgendwie um Politik und um die Sache ginge und ich wüsste, dass man da irgendwie Personen braucht, die man nach vorne hinstellt, dann würde ich, glaube ich, eigentlich keine Fotos von mir verteilen in der Fußgängerzone.
Das kann ich schon gut nachvollziehen. Man muss ja auch so ein bisschen so eine Rampensau sein, wenn man in der Politik ist. Aber ich würde mein Gesicht auch eher ungern auf Plakaten in der ganzen Stadt sehen mit so einem Spruch drunter.
Ja, so in der Politik insgesamt braucht es, glaube ich, alle Arten von Menschen auch. So Zurückhaltende und die Aktenwälzer.
Die oder Denker.
Die Denker im Hintergrund, genau, die Visionen ausbrüten. Aber im Wahlkampf, da musst du dich halt hinstellen und sagen, hier bin ich, wählt mich. Und im Wahlkreis sollen sich die Leute natürlich auch dein Gesicht einprägen und wissen, wer du bist. Also musst du irgendwie dein Gesicht hergeben.
So, Infos zur Bundestagswahl.
Na, danke.
Freibier hätten wir sonst da.
Na, danke.
Für euch Infos zur Bundestagswahl. Infos zur Bundestagswahl.
Und wie läuft das Verteilen so?
Ein bisschen hört man schon, viele laufen vorbei. Einige freuen sich logischerweise über das Freibier, ist nämlich auch recht heiß, bleiben dann auch kurz stehen und es gibt schon auch Fragen bzw. Redebedarf und zwar zu jedem erdenklichen Thema.
Und da darf ich mal als erstes diese Gartenroboter verbieten.
Naja, eigentlich braucht es einen Garten, wo zumindest an ein paar Stellen irgendwie also das Gras herwächst.
Jetzt haben die Grünen behauptet, die Marokkaner müssen alle Asyl geben, weil da wäre Krieg. Warum sagen sie so viel Scheiße?
Nee, ich glaube, die Grünen sagen nicht, dass da Krieg ist, sondern ja. Die Grünen sagen, dass es da Verfolgung von Homosexuellen gibt und dass man denen dann Asyl geben soll.
Also das stelle ich mir auch wahnsinnig spannend vor. Du weißt nie, mit welchem Thema der Nächste ums Eck kommt und du musst sofort überlegen, wie stehe ich dazu oder wie steht meine Partei dazu. Spannend, aber eben auch sau anstrengend.
Ja, und schwierig. Er steht jedenfalls knapp 4 Stunden mit seinen Freiwilligen da in der Fußgängerzone. Ich fand es allein schon für mich anstrengend und ich habe nichts verteilt und keine Diskussionen führen müssen. Es war natürlich richtig heiß und so weiter. Aber Corbinian findet diesen Straßenwahlkampf super, sagt er.
Und jetzt habe ich gemerkt, dieses draußen stehen und mit Leuten diskutieren, Flyer verteilen, dass das mir wahrscheinlich sogar eher Energie gibt, als dass es mir nimmt. Und deswegen habe ich da die Hoffnung, dass jetzt nochmal so ein Schub und so ein Schwung kommt für die letzten Wochen.
Da braucht man schon ein dickes Fell und viel Durchhaltevermögen. Dass das einem auch noch Spaß macht, da muss man wirklich der Typ für sein. Boah, das war jetzt ein ganz schöner Ritt durch den Wahlkampf 2017 und es sind ja immer noch gute 3 Wochen bis zur Wahl, in der noch einiges passieren wird. Leider können wir in so einer Sendung nicht alles abdecken, eh klar. Wir haben uns aber total bemüht, mal einen Einblick zu geben, was man alles tun muss bei so einem Wahlkampf und was die Kandidaten so alles über sich ergehen lassen müssen.
Und ich kann mich tatsächlich nur wiederholen, ich habe den größten Respekt vor allen Kandidaten. Auf Politiker schimpfen, das geht sehr schnell. Aber mal zu sehen, wie viel Arbeit, wie viel Zeit, wie viel Herzblut und auch Geld allein schon in dem Wahlkampf steckt. Hut ab.
Und bis man erstmal dahin kommt, Kandidat zu werden, Wahnsinn. Die haben ja alles schon einen super langen Weg hinter sich, das konnten wir hier in der Sendung gar nicht zeigen. Zum Teil sind die ja seit ihrer frühen Jugend schon in den Parteien aktiv.
Und ich finde super, dass sich erstens überhaupt Leute engagieren und junge Leute engagieren. Es ist ja einfach wichtig, wir brauchen junge Politiker im Parlament, auch mit unserer Perspektive.
Ja, und bevor wir uns jetzt verabschieden, wer auch mal sehen will, wie Corbinian Bier in der Fußgängerzone verteilt oder wie Tobias beim Asylhelferkreis angegangen wird oder wie Doris bei der Weihnachtsfeier trällert, der schaut einfach vorbei auf deinpuls.de oder auf dem Puls-YouTube-Kanal. Da gibt's die Dokus unter Ich für Deutschland auch zu sehen. Auf unserer Seite haben wir auch Steckbriefe aller Kandidaten angelegt.
Und ob's Doris, Tobias, Corbinian, Artisch oder Lukas dann wirklich in den Bundestag geschafft haben. Das erfahrt ihr natürlich hier bei PULS, denn wir begleiten die Politiker natürlich noch weiter.
Ja, und wenn's dieses Mal nicht geklappt hat mit dem Einzug, dann ja vielleicht in 4 Jahren.
Und damit sind wir raus. Wir sagen Ade.
Und ciao.
Reporter Tobias Henkenhaff.
Und Frank Seibert.
Produktion Johanna Gutzig.
Wichtig ist für mich, dass ich am 24. um 18.01 Uhr sagen kann, ich habe alles getan, was in meiner Macht stand. Und dann ist gut.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt euch vielleicht auch
PULS Spezial.
Wir unterschreiben Online-Petitionen, liken die Posts von Greenpeace, kommentieren Videos von Peter. Schön und gut, aber...
Also ich bin skeptischer geworden, was Petitionen angeht etc., weil ich glaube, dass wenn man eine Kampagne nicht auf die Straße bringt, dann reicht das nicht, im Internet unterwegs zu sein.
Wie oft gehen wir eigentlich auf Demos, Podiumsdiskussionen oder engagieren uns ehrenamtlich?
Man darf nicht vergessen, die haben alle G8 und sind wahnsinnig unter Druck und müssen ganz schön viel arbeiten in der Schule. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Killer für freiwilliges sich engagieren.
Das Netz hat uns ganz schön faul gemacht, was politisches Engagement angeht.
Es ist schon einerseits gut, um sich in einem bestimmten Kreis zu einem bestimmten Thema auch zu informieren. Aber man muss eben auch mal rauskommen und man muss sich auch engagieren vor Ort, weil man lernt einfach die Realitäten, die Fakten anders einzuschätzen als in seiner virtuellen Blase.
Puls-Reporter Ben Kanter geht raus und erkundet einen Monat lang das politische Real Life.
Es ist schon Wahnsinn mitzukriegen, wie einfach es eigentlich ist, sich auch ehrenamtlich einzubringen und einen tollen Beitrag zu leisten.
Machen statt liken. Was passiert, wenn wir selbst politisch aktiv werden? PULS Spezial und alle anderen PULS Podcasts findet ihr auf deinpuls.de und überall, wo es Podcasts gibt. PULS